Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom MSB-Podcast Nachgefragt. Mein Name ist Ralf Deugner aus dem Referat für das Amtsblatt, die BAS sowie die Öffentlichkeitsarbeit hier im Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Und ich freue mich, heute Professor Dr. Stefan Martin hier als Gast dabei zu haben. Er ist Chefarzt für Diabetologie und Direktor des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums in Düsseldorf. Hallo und guten Tag.
Ja, hallo. Ich freue mich auch hier zu sein.
Das Westdeutsche Diabeteszentrum. Bei Diabetes denken ja viele, ja klar, da geht es um die Zuckerkrankheit. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Zucker in Deutschland lag im letzten Jahr bei rund 30 Kilogramm. Das sind im Schnitt pro Tag immerhin 83 Gramm pro Mensch. Aber viele Menschen glauben ja, dass die Betroffenen von Diabetes zu viel Zucker gegessen hätten oder auch, dass es womöglich eine ansteckende Krankheit ist. Und genau darüber wollen wir im Kontext Schule heute sprechen. Herr Professor Martin, wer zu viel Zucker isst, erkrankt also an Diabetes?
Nein, also das kann man so auf alle Fälle nicht sagen, obwohl es viele Leute glauben. Man muss im Endeffekt, wir haben eine Befragung mal bei Schülern und vor 12 Jahren gemacht und haben das vor ein paar Jahren nochmal wiederholt. Und wirklich 70% der Schüler glauben, dass gerade ihre Alterskollegen, die einen Typ-1-Diabetes haben, dass die zu viel Zucker gegessen haben. Man muss einfach sagen, das ist einfach Diskriminierung, weil im Endeffekt die Ernährung damit gar nichts zu tun hat.
Welche Formen von Diabetes gibt es denn? Zwei haben wir ja auf alle Fälle, ne?
Ja, also wir haben viele Formen von Diabetes, aber Typ 1 und Typ 2 Diabetes sind die häufigsten. Typ 2 Diabetes ist die Erkrankung, die zahlenmäßig natürlich weit im Vordergrund steht. 90% der Menschen, die einen Typ 2 Diabetes haben, sind meistens übergewichtig und die sind älter. Und der Typ 1 Diabetes, das ist eine Erkrankung, die tritt schon im Kindesalter auf, kann aber auch ältere Personen betreffen.
Okay, und wie unterscheiden sich also die Symptome oder die Diabetes bei Jugendlichen und älteren Menschen?
Also beim älteren Menschen, der sogenannte Typ-2-Diabetes, den wir auch früher mal als Altersdiabetes bezeichnet haben, der hat überhaupt gar keine Beschwerden. Das ist eine Erkrankung, die tritt auf, die Blutzuckerwerte steigen ganz langsam an und manchmal fällt dieser Diabetes erst durch die Komplikationen auf. Der Typ-1-Diabetes ist hingegen eine ganz andere Form. Da kommt es dazu, dass die Betroffenen Durst haben, Gewichtsverlust, sie müssen nachts häufig auf Toilette, haben Sehprobleme und dann fällt diese Form des Diabetes auf.
Was macht das Insulin im Körper denn?
Also Insulin ist ein lebenswichtiges Hormon. Und also wenn ein Kind einen Typ-1-Diabetes entwickelt, das zu wenig Insulin hat, dann würde es versterben. Vor 100 Jahren sind die Menschen noch am Typ-1-Diabetes verstorben, bevor wir Insulin hatten. Aber Insulin hat zwei Wirkungen. Die eine Wirkung ist, senkt den Blutzucker und die andere Wirkung ist, es blockiert die Fettverbrennung. Das heißt, gerade bei Älteren, die sehr übergewichtig sind, macht Insulin vermutlich das, was wir eigentlich im Moment als großes Problem in der Gesellschaft haben. Das fördert halt das Übergewicht.
Und was gibt es für Symptome bei Schulkindern, bei jungen Menschen, wo das jetzt quasi fehlt?
Ja, also diese Erkrankung tritt plötzlich auf. Von heute auf morgen haben die Kinder Durst, sie verlieren Gewicht, ohne dass sie ihr Essverhalten verändert haben und müssen häufig nachts auf die Toilette. Und kleinere Kinder, die nässen plötzlich wieder ein. Da wundern sich die Eltern, die waren doch eigentlich sauber, warum nässen die jetzt wieder ein? Und das sind halt die klassischen Beschwerden.
Jetzt ist ja offenbar Bewegung eigentlich für ziemlich viele Beschwerden eigentlich immer gut. Bei Diabetes auch?
Bei Typ 2 Diabetes kann das Heilung bedeuten, weil wenn man sich viel bewegt oder große Prävention beim Typ 1 Diabetes, ist das zu bedenken, wenn man die Therapie durchführt. Ein Typ 1 Patient mit Typ 1 Diabetes, der braucht eine Insulintherapie. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Da muss man das körpereigene Insulin, was fehlt, durch Insulin von außen wieder hinzufügen.
Ja. Gibt es eigentlich Zahlen, wie viele Neuerkrankungen von jungen Menschen oder von Schülerinnen und Schülern haben wir so jedes Jahr?
Also das sind Schätzungen. Wir haben ja kein Diabetesregister, was schade ist. Wir gehen von 3.500 bis 4.000 Kindern und Jugendlichen aus, die jedes Jahr den Diabetes bekommen. Wir können davon ausgehen, dass ungefähr 35.000, 40.000 Kinder an dieser Erkrankung betroffen sind. Und die sind dann lebenslang von dieser Erkrankung betroffen.
Und wir haben gerade über Bewegung gesprochen. Wenn das jetzt festgestellt worden ist, ist denn das okay, wenn die Kinder mit Diabetes 1 richtig Sport machen?
ja, wir haben große Olympioniken, die Typ-1-Diabetes sind, die haben auch, man muss es nur berechnen. Man muss einfach, wenn es um die Insulintherapie geht, muss der Einzelne sehr, sehr viel lernen. Wenn man sich bewegt, dann kann man Insulin einsparen. Und wenn man Insulin einspart, dann kann man halt auch in die Unterzuckerung fallen. Deshalb müssen Kinder und Jugendliche, die sich bewegen, das in ihre Planung der Insulintherapie einbauen, dass sie wissen, ich muss da etwas verändern.
Was macht also Insulin im Körper, wenn das nachgeführt werden muss? Was passiert im Körper?
Also Insulin hat die große Wirkung, dass es quasi die Türklinke ist, die Zellen aufzumachen, damit der Traubenzucker aus dem Blut in die Gefäße kommt. Und wenn er das nicht mehr schafft, dann steigt halt der Blutzucker im Gefäßsystem an. Und das führt dann dazu, dass halt dann auch Zucker in den Urin kommt. Und das ist ja auch der Name, Diabetes mellitus, der honigsüße Durchfluss. In den früheren Jahren, wo es noch keine Möglichkeit gab, das zu testen, mussten die Ärzte immer den Urin schmecken. Und wenn sie dann festgestellt haben, der schmeckt süß, dann wussten sie, derjenige hat einen Diabetes.
Und wie berechnen die Betroffenen, auch Grundschüler schon, ihren Insulinbedarf quasi?
Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Die Kinder werden und gerade die Eltern werden erstmal trainiert. Sie werden trainiert zu erkennen, für welche Lebensmittel brauche ich Insulin. Und das Entscheidende ist der Traubenzucker, die Glucose. Und die Glucose isst man eigentlich so nicht, sondern die hat man im normalen Haushaltszucker. Die haben wir aber auch im Milchzucker. Also ein Glas Milch hat ungefähr genauso viel Zucker wie ein halbes Glas Cola, wo ja der normale Haushaltszucker drin ist. Joghurt hat auch noch Zucker. Aber wenn dann die Milch vergoren ist, Käse oder Quark, da ist überhaupt gar kein Zucker mehr drin. Wir haben dann Kartoffeln, Reis, Nudeln und Brot. Dort ist die Stärke drin. Und deshalb ist der Biologieunterricht für die Kinder auch ganz, ganz wichtig zu erkennen, wo ist Stärke drin. Weil die Stärke, das sind ganz lange Ketten an Traubenzucker, die werden in Sekundenschnelle zerhackt. Und ob ich jetzt also ein Glas Cola trinke oder Kartoffeln esse, spielt also da keine Rolle. Und das müssen die Betroffenen lernen. Und die müssen dann lernen, wie viel muss ich für welche Lebensmittel spritzen.
Was meinen Sie, wie und worauf können Lehrerinnen und Lehrer achten, wenn sie jemanden mit Typ D1 in der Klasse haben?
Also erstmal müssen die Lehrer am besten das Gespräch mit den Eltern suchen, weil die Eltern sind sehr trainiert. Es hängt natürlich auch davon ab, in welchem Alter sind die Kinder. Ist es in der Grundschule, ist das natürlich eine ganz andere Situation, als wenn das in der weiterführenden Schule ist. Manchmal und auch die Frage, wie lange haben die Kinder den Diabetes? Also wenn ein Kind schon länger den Diabetes hat, gut trainiert ist, dann kann man sich eigentlich auf das Kind auch verlassen, weil die Kinder sind wirklich trainiert und man kann sich dann vielleicht auch einfach mal vom Kind zeigen lassen, wie er das macht. Weil ich glaube, ich habe das hier in Düsseldorf, weil jetzt meine Kinder in die Schule gegangen sind, habe ich das im Rahmen der Oberstufe mit einer Biologielehrerin, haben wir über das Thema Diabetes gesprochen. Wir hatten in dieser Schule immer ein Kind, das einen Typ-1-Diabetes hatte und das hat dann vorgestellt, wie es seine Berechnungen durchführt. Das war nie ein Problem. Wir hatten immer genügend Schüler, die da bereit waren, sich zu outen. Und das war für eine große emotionale Situation für die Schüler, aber auch für die Lehrer zu sehen, wie komplex die ganze Angelegenheit ist. Also von dieser Situation immer mit den Kindern und den Betroffenen eng sprechen.
Ein guter Hinweis. Aber dennoch, trotz aller Vorkehrungen und trotz aller Mitarbeit durch die Lehrkräfte, es kann ja mal passieren, dass es quasi zu einem Notfall kommt und ein Mitschüler oder auch eine Lehrkraft, die erkranken ja auch mal daran, ohnmächtig wird, bewusstlos wird. Was sollten Lehrkräfte dann als allererstes tun? Und auch die Mitschüler?
Ja, also ich habe auch viele Lehrer als Patienten und es ist immer gut, wenn ein Lehrer einen Typ-1-Diabetes hat, der kann sich dann um die Kinder, die einen Typ-1-Diabetes haben, besonders gut kümmern. Aber wenn so es zu einem Notfall kommt, und der häufigste Notfall ist eine Unterzuckerung. Das heißt, wenn zu viel Insulin gespritzt wurde, wenn man sich zu sehr bewegt hat, dann kann es dazu kommen, dass die Blutzuckerwerte abfallen und im Extremfall kann dann halt auch das Bewusstsein außer Kraft gesetzt werden. Man fällt um. Wir haben Gott sei Dank diese Situation deutlich seltener, weil die Kinder häufiger solche Sensoren tragen. Wer einen Typ-1-Diabetes hat, trägt einen Glukosesensor und diese Glukosesensoren warnen im Vorfeld und insofern ist diese Unterzuckerung Unterzuckerung deutlich seltener geworden. Also wir haben, wir sehen das an den Zahlen, Notfalleinweisungen auch von Unterzuckerung sind eigentlich gar nicht mehr da. Vielleicht, wenn ein Kind keinen Sensor trägt, sollten die Lehrer sich vielleicht mal erkundigen, warum haben sie keinen Sensor. Aber wenn das auftritt, dann im Endeffekt nicht, wenn einer bewusstlos ist, irgendwie Traubenzucker oder Flüssigkeit in denjenigen hineinzubringen, sondern einfach nur die Notfallnummer wählen. Manchmal haben die Kinder auch Nasenspray. Es gibt spezielle Nasensprays. Früher waren das Spritzen und die kann man dann einfach in die Nase drücken und da ist ein Gegenhormon drin, Glucagon, und das führt dazu, dass kurze Zeit später die Zuckerwerte aus der Leber freigesetzt werden und dann, dass der Betroffene wieder zu Bewusstsein kommt. Man muss aber auch eins sagen, wenn eine Unterzuckerung auftritt, dann ist derjenige nicht lebensgefährlich gefährdet, weil der Körper setzt irgendwann den Zucker wieder frei. Häufig haben die auch in der Nacht Unterzuckerung, überschlafen die und merken dann erst am nächsten Tag durch Kopfschmerzen, dass sie in der Nacht möglicherweise eine Unterzuckerung haben. Das heißt, man soll es nicht bagatellisieren, aber bitte nicht Panik bekommen und glauben, da ist jemand in Lebensgefahr.
Wie sieht's aus, wenn in der großen Pause die Colaflasche rumgeht und noch der Schokoriegel obendrauf und dann noch eine Tüte Weingummi hinterher, da ist ja ordentlich Zucker drin, also eine Überzuckerung.
Also eine Überzuckerung, eine hyperosmolare oder eine hyperglykämische Entgleisung, sagen wir Ärzte dazu, die ist eigentlich selten, die führt sehr selten zu Beschwerden. Das sind dann die Situationen, die eher langfristig zu Schäden führen. Und das ist natürlich eines der großen Probleme, wenn die Kinder in die Pubertät kommen. Deshalb sprechen wir häufig, also ich bin Erwachsenenmediziner, ich übernehme die Kinder erst so ab dem 16., 17. Lebensjahr, eigentlich erst ab dem 18. Lebensjahr. Aber ich weiß von unseren Pädiatern, dass wenn also da die Pubertät kommt und die Erkrankung zu sehr mit dem Elternhaus verbunden ist, wenn die Eltern vielleicht sagen, wir machen das, ich empfehle deshalb den Eltern immer zu sagen, mein Kind macht das, nicht so sehr dieses Wir. Wenn dann also die Rebellion gegen das Elternhaus ist, dann wird auch gegen den Diabetes rebelliert. Da gibt es manchmal ganz katastrophale Situationen. Die Kinder haben sehr, sehr hohe Blutzuckerwerte, das merken die häufig gar nicht. Aber ich kann dann auch immer nur die Eltern beruhigen. In dieser Phase hat der Körper sehr große Regenerationsfähigkeiten und ich habe, das normalisiert sich, wenn die Synapsen im Gehirn wieder zusammenkommen, dann kommt es zu der Situation, dass sich dann auch der Diabetes wieder normalisiert und in der Regel treten dann keine schwerwiegenden Komplikationen auf.
Was meinen Sie, wie sollten betroffene Kinder oder Jugendliche mit ihrer Situation umgehen? Zum Beispiel ja, mit der Klasse mal darüber reden oder sich nur den Lehrkräften anvertrauen? Was meinen Sie, aus Ihrer Erfahrung auch?
Gehen Sie damit offen um, sagen Sie es auch Ihren Kollegen, auch den Kindern. Weil das ist eine Erkrankung, da können Sie als Multiplikator tätig sein, weil das ist eine Erkrankung, für die kann man nichts. Und diese Erkrankung ist eine Erkrankung, die sehr viele Menschen haben. 3000 Neuerkrankte pro Jahr Kinder. Fast jede Schule kennt einen mit einem Typ-1-Diabetes. Und das ist eine sehr häufige Erkrankung. Und es ist ganz wichtig, über diese Erkrankung zu sprechen, weil wenn ein Notfall eintritt, dass die anderen Bescheid wissen, was sie zu tun haben. Aber es ist ja nicht nur, dass sie in der Schule damit zu tun haben, sondern im normalen Leben gibt es auch andere Situationen, wo jemand, der vielleicht, wenn man im Flugzeug sitzt oder wenn man in der Eisenbahn ist, wo jemand umfällt und das heißt, der hat aber einen Diabetes, sodass man dann vielleicht auch, wenn man mehr Wissen hat, mäßigend eingreift, damit keine unsinnigen Dinge passieren und man vielleicht einem Bewusstlosen dann eine Liter Cola versucht hineinzubringen, weil das kann in die Lunge laufen und dann haben wir eine Lungenentzündung. Also von der Seite her, je offener, desto besser.
Ja. Es gibt ja ganz viele Geräte und Möglichkeiten, das Insulin in den Körper zu kriegen. Sollten sich dann Lehrkräfte damit auch beschäftigen und befassen? Sollten das die Kinder und Jugendlichen besser alleine machen?
Also das sind so komplexe Angelegenheiten, wo ich da sagen würde, Vertrauen auf die Kinder, Vertrauen auf die Eltern, ins Gespräch kommen. Es wird ja immer komplizierter. Wir haben ja jetzt diese kleinen Sensoren, die den Blutzucker kontinuierlich messen. Dann haben wir auch Pumpen, die kontinuierlich Insulin hineinpumpen und die mit den Sensoren verbunden sind. Das heißt, manchmal läuft das ganz automatisch ab. Und das ist so hochkomplex, dass ich sogar als Experte mein Team habe, die sich mit dem speziell speziellen Systemen auskennen. Also wenn jetzt ein Patient hier reinkommen würde und würde sagen, ich habe jetzt dieses Closed-Loop-System, wo beide Situationen zusammen sind, was soll ich machen? Ich könnte ihm technisch auch nicht helfen, weil wir dazu unsere Top-Experten haben, die sich mit den Systemen auskennen. Vielleicht, dass man einfach nur mal lernt, wo man das System ausmachen kann, falls es mal wirklich zu einer schweren Unterzuckerung kommt. Aber ansonsten, die Menschen, die betroffen sind, sind gut geschult.
Herr Professor Martin, vielen Dank für dieses informative Gespräch. Und ich denke, dass die vielen Schülerinnen und Schülern, Eltern, aber auch die Lehrkräfte jetzt ein klareres Bild davon haben, wie man jungen Menschen, die mit Typ 1 Diabetes leben, Klammer auf müssen, Klammer zu, wie man denen im Schulalltag hilfreich begegnet. Und an dieser Stelle darf ich dann vielleicht auch noch mal hinweisen auf die Handreichung zur Medikamentengabe, die wir als Schulministerium hier herausgegeben haben. Und erstmal vielen Dank, Herr Professor Martin.
Gerne.
Und schließlich noch der Hinweis, alles, was wir beide hier gesagt haben, können Sie nachlesen auf www.schulministerium.nrw. Und da finden Sie auf der Startseite den Link zu diesem Podcast und natürlich auch den Hinweis zur Handreichung zur Medikamentengabe. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.